Wir haben schon seit einiger Zeit gesprochen über die Ökonomie des Himmels. Das ist unser Thema und wir werden diese Serie heute fortsetzen. Die Ökonomie des Himmels. Die Bibel ist ein sehr praktisches Buch. Falls du überrascht bist, wir lesen hier aus der Bibel. Wir lesen tatsächlich aus der Bibel. Wenn du eine Bibel dabei hast, das ist immer eine gute Sache, kannst du mitlesen. Unsere zentrale Stelle für diese ganze Serie ist im 2. Korintherbrief, Kapitel 8, Vers 9. Die Ökonomie des Himmels, das bedeutet, das Wort Gottes hat was zu sagen über Finanzen, über Versorgung. Manchmal sind Leute so komisch, sie sind die ganze Woche darauf fokussiert, ihr Einkommen zu sichern, indem sie auf Arbeit gehen, indem sie eine Ausbildung machen, indem sie irgendeiner Arbeit nachgehen und sich Gedanken machen, natürlich, wie sie ihre Rechnung bezahlen können. Und dann kommen wir am Sonntag in die Gemeinde und dann sagen wir, oh, aber über Geld können wir hier nicht reden. Gott hat eine Menge dazu zu sagen. Und sein System funktioniert anders als das System dieser Welt. Wenn wir eine Entscheidung getroffen haben, ihm nachzufolgen, dann sind wir Teil seines Reiches, dann sind wir Teil seiner Familie. Das passiert nicht erst, wenn wir irgendwann in den Himmel kommen, sondern das passiert, wenn wir ihn in unser Leben aufnehmen. Im Johannesevangelium Kapitel 1 heißt es, denen, die ihn aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Indem wir ihn aufnehmen, das ist unsere bewusste persönliche Entscheidung. Indem wir ihn aufnehmen, werden wir Teil seiner Familie. Und wenn wir Teil seiner Familie sind, dann müssen wir anfangen zu lernen, wie funktioniert diese neue Familie? Wie funktioniert dieses neue Reich? Was sind seine Gedanken? Was sind seine Wege? Und ein guter Weg, das rauszubekommen, ist sein Wort. Er hat uns sein Wort gegeben, damit wir seine Wege und seine Gedanken kennen können. 2. Korintherbrief, Kapitel 8, Vers 9. Da heißt es, denn ihr kennt die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, dass er, da er reich war, um euretwillen arm wurde, damit ihr durch seine Armut reich würdet. Paulus schreibt hier, dass Jesus für uns arm wurde, damit wir durch seine Armut reich werden. Dann müssen wir natürlich als erstes definieren, was bedeutet das Wort reich? In dem System dieser Welt ist reich irgendwo eine Zahl auf einem Bankkonto. In unserem Denken ist reich häufig, ja, das ist immer der andere, das ist der, der mehr hat als ich. Egal wie viel ich erstmal habe. Im Reich Gottes bedeutet reich als erstes überfließend versorgt. Überfließend versorgt, ohne Mangel. Wir haben darüber gesprochen in der Vergangenheit. Ist Gott ein Gott des Reichtums oder ein Gott des Mangels? Allein wenn wir in die Schöpfung schauen, können wir schon eine Antwort finden auf diese Frage. Ich will das jetzt nicht alles wiederholen. Wir haben die ganzen Predigten, die ganzen Aufnahmen online. Das kannst du dir gerne anhören. Und dann haben wir uns die Frage gestellt, warum sind wir reich gemacht? Hier heißt es eindeutig, dass wir reich gemacht sind. Warum sind wir reich gemacht? Erstens, Gott ist ein guter Gott, ein guter Vater. Jeder gute Vater möchte, dass seine Kinder versorgt sind. Gott möchte, dass wir versorgt sind. Aber es gibt noch einen weiteren Grund, warum Gott uns reich gemacht hat. Nämlich, damit wir ein Segen sein können für andere und damit wir den Bau des Reiches Gottes unterstützen können. Das ist Gottes Plan, das ist Gottes Absicht. Im 1. Mose Kapitel 12, wir haben uns das schon in der Vergangenheit angeschaut, diese Schriftstelle. Da sagt Gott zu Abraham, ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Gott möchte uns segnen. Und viele Leute, wenn sie das hören, für sie ist es erstmal, huha, wunderbar, toll, klasse. Was für eine gute Botschaft. Ja, Herr. Aber wenn wir das aus dem Kontext reißen, dann werden wir zu Endverbrauchern der Liebe Gottes. Und das ist nie so vorgesehen gewesen. Wir sollen nicht Konsumenten der Liebe Gottes sein aus einer selbstsüchtigen und egoistischen Einstellung heraus. Sondern Gott sagt, ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Manchmal versuchen wir, ein Segen zu sein, ohne dass wir uns haben vorher selbst segnen lassen von Gott. Und dann produzieren wir aus unserer eigenen Kraft, aus unserem eigenen Bemühen, aus unserer eigenen Energie. Und häufig kommt es dann zu einem Zusammenbruch, zu einem Burnout, zu einem, boah, nee, ich kann nicht mehr, das ist alles so anstrengend und so. Beides gehört zusammen. Beides gehört zusammen, Gottes Segen zu empfangen und Gottes Segen weiterzugeben, in jedem Bereich unseres Lebens. Seid ihr bei mir heute Morgen? Wunderbar. Gut. So, die Frage ist also jetzt nicht, oh, wie viel muss ich denn jetzt geben? Sondern wie kann ich ein größtmöglicher Segen sein? Im Johannesevangelium Kapitel 3, Vers 16 heißt es, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Gott ist der größte Geber überhaupt. Er hat die kostbarste und wertvollste Gabe gegeben, die jemals jemand gegeben hat. Und warum hat er das gemacht? Weil er sich dazu verpflichtet gefühlt hat. Naja, ich bin ja Gott, man erwartet das von mir. Was hat ihn dazu bewegt? Was hat ihn dazu bewegt, so großzügig zu geben? Die Antwort ist direkt in diesem Vers, den wir gerade gelesen haben. So sehr hat Gott die Welt geliebt. Gottes Motiv war Liebe. Wir sind seine Kinder. Im Epheserbrief heißt es, seid nun Nachahmer Gottes als geliebte Kinder. Kinder ahmen ihre Eltern nach, sie imitieren ihre Eltern, sie machen das, was sie lernen, was sie sehen von den Eltern und von dem Verhalten der Eltern. Wir sollen Nachahmer Gottes sein. Gott ist ein Gott der Liebe und sein Motiv für Geben ist Liebe. Und unser Motiv für Geben sollte auch als erstes Liebe sein, weil wir ihn lieben, weil wir sein Reich lieben, weil wir seine Gemeinde lieben, weil wir seine Pläne und Absichten lieben und unterstützen wollen. Das ist, was unser Motiv sein sollte. In den Sprüchen heißt es, ehre den Herrn mit deinem Besitz und mit den Erstlingen deines Ertrages. So ist das, was wir geben, ist auch gleichzeitig ein Zeichen der Ehrerbietung und Wertschätzung Gott gegenüber. Ich hatte euch schon angekündigt, dass wir gemeinsam den 2. Korintherbrief Kapitel 8 lesen wollen. Und ich möchte da einfach mal mit euch durchgehen, denn dieses Kapitel und das nächste Kapitel, da können wir sehr, sehr, sehr viel lernen darüber, was Gott denkt über Geben. Es ist überraschend, wie viel die Bibel zu diesem Thema zu sagen hat. Häufig wird das geflissentlich überlesen. Lasst mich ganz kurz was zum Hintergrund erklären. Paulus schreibt diesen Brief an die Gläubigen in Korinth zu einer Zeit, wo es in Jerusalem und in der Gegend um Jerusalem eine Zeit großen Mangels gab, eine Hungersnot gab. Und die Gemeinde dort war davon betroffen. Außerdem war die Gemeinde in Jerusalem die Gemeinde, von der die Botschaft des Glaubens, von der das Evangelium ursprünglich ausgegangen war. Es war die Gemeinde, zu der auch die 12 Jünger Jesu, die später Apostel genannt wurden, gehörten. Und Paulus ist jetzt voller Leidenschaft und voller Eifer, die anderen Gemeinden, die inzwischen entstanden sind, im ganzen Mittelmeerraum, zu motivieren und zu inspirieren, eine Sammlung zu machen und die Gemeinde in Jerusalem finanziell zu unterstützen. Und darum geht's in diesem Text. Paulus erwähnt in diesem Zusammenhang die Gemeinden Mazedoniens. Damit ist in diesem Zusammenhang eine Gegend im heutigen Griechenland gemeint, die Gegend um Philippi, die antike Stadt Philippi. Das ist der Ort, wo zum ersten Mal in Europa das Evangelium verkündigt wurde. Das ist der Ort, wo die erste Gemeinde in Europa entstand. Nur so ein bisschen, dass wir den historischen Kontext verstehen. Und Paulus bezieht sich auf diese Gemeinden dort in dieser Region, in Mazedonien. Und wir lesen mal, ich lese einfach ab Vers 1, da heißt es: Wir tun euch aber, Brüder, die Gnade Gottes kund, die in den Gemeinden Mazedoniens gegeben worden ist. Er sagt, lass uns mal sprechen über die Gnade Gottes, die diese Gemeinden empfangen haben. Was meint er damit? Vers 2, denn bei großer Bewährung in Bedrängnis sind der Überschwang ihrer Freude und ihre tiefe Armut als überreich dass bei großer Bewährung in Bedrängnis sich der Überschwang ihrer Freude und ihre tiefe Armut als überreich erwiesen haben in dem Reichtum ihrer Aufrichtigkeit im Geben. Lass mich das mal in einer anderen Übersetzung lesen. In der neuen Genfer Übersetzung heißt es, die Nöte, die sie durchmachten, bedeuteten eine große Bewährungsprobe für sie. Und trotzdem waren die Gläubigen von einer unbeschreiblichen Freude erfüllt. Ihre Freude war so groß, dass daraus trotz bitterster Armut eine überaus reiche Freigebigkeit entstand. So, Nummer eins, die Gläubigen dort haben Widerstand erlebt, die Gläubigen dort haben Bedrängnis erlebt, die Gläubigen dort haben Probleme erlebt. Wer hat schon mal Probleme erlebt? Genau, das Leben besteht zu einem großen Teil aus Problemen, aus Herausforderungen. Aber das Besondere, was hier ausgesagt wird, ist, die Gläubigen dort haben sich von diesen Herausforderungen, von diesen Widerständen, von diesen Problemen nicht runterziehen lassen. Wenn wir Jesus nachfolgen, ist die Quelle unserer Freude nicht in unseren Umständen. Wenn alles prima läuft, wenn alles glatt läuft, wenn alles schön ist, dann kann sich jeder freuen, mit oder ohne Jesus. Stimmt das? Aber wenn wir ihn haben, wenn wir ihn kennen, dann möchte er auch die Quelle unserer Freude sein. Und das macht uns unabhängig von den Umständen. Denn auch wenn wir in Herausforderungen sind, auch wenn wir in Schwierigkeiten sind, auch wenn wir in Problemen sind, wissen wir, er ist da. Auch wenn wir die Antwort nicht sehen, wissen wir, er hat eine Antwort. Auch wenn wir den Weg nicht sehen, wissen wir, er hat einen Weg. Stimmt das, Julian? Er hat einen Weg. Und das gibt uns Grund zur Freude. Und das hat diesen Gläubigen Grund zur Freude gegeben. Die haben sich nicht runterziehen lassen von ihren Umständen, sondern sie waren voller Freude. Und sie waren sehr reich. Stimmt das? Nee. Die hatten selber sehr wenig. Die waren selber in Mangel. Die waren selber in Armut, heißt es hier. Aber diese Freude, diese Begeisterung, dieses Leben Gottes, was sie in sich hatten, hat sie trotzdem motiviert zu geben. Sie waren trotzdem bereit zu geben. Es heißt, dass eine überaus reiche Freigebigkeit entstand. Und passt auf, in Vers 3 tut er das dann ausführen. Er sagt, denn nach Vermögen, ich bezeuge es, und über Vermögen waren sie aus eigenem Antrieb willig und baten uns mit vielem Zureden um die Gnade und die Beteiligung am Dienst für die Heiligen. Was bedeutet das? Paulus hat ihre Situation gesehen. Paulus hat ihren Mangel gesehen. Und wahrscheinlich hat er sie nicht so motiviert zum Geben. Sie sind von sich aus gekommen. Es heißt, sie waren aus eigenem Antrieb willig. Aus eigenem Antrieb. Wenn wir Gottes Leben in uns haben, dann treibt uns das an. Dann bewirkt das das Gute in uns. Dann bewirkt das in uns diese Sehnsucht, ein Segen zu sein, andere zu segnen. Das Wohl anderer vor unser eigenes Wohl zu stellen. Und es heißt, sie baten uns mit vielem Zureden. Vielleicht hat Paulus gesagt, Leute, das ist zu viel. Ja? Ich kann euch hier nicht beteiligen, ihr habt selber nichts. Und sie haben gesagt, nein, wir akzeptieren das nicht, wir wollen das. Paulus, bitte, lass uns teilhaben an dieser Sammlung, lass uns teilhaben. Es heißt über Vermögen, das heißt über ihre Fähigkeit hinaus, über dem, was sie hatten, waren sie aus eigenem Antrieb willig. Sie waren so erfasst von dieser Leidenschaft zu geben, ein Segen zu sein, dass sie, wenn sie noch mehr gehabt hätten, noch mehr gegeben hätten. Über ihr Vermögen hinaus, über ihre Fähigkeit, also über das, was sie hatten, hinaus. Und dann Vers 5 wird weiter beschrieben, wie sie gegeben haben. Und ihr Lieben, wir lesen das hier nicht als einen historischen Bericht, sondern wir lernen was für unser Leben aus dem Wort Gottes. Es heißt nicht nur so, wie wir hofften, sondern sie gaben sich selbst zuerst dem Herrn und dann uns durch Gottes Willen. Geben beginnt nicht in unserem Portemonnaie, geben beginnt nicht mit unserem Bankkonto, sondern geben beginnt mit unserem Herzen. Geben beginnt damit, dass wir uns als erstes Gott hingeben. Dass wir als erstes diese Tatsache erkennen, ich gehöre ihm. Ich gehöre ihm und alles, was ich habe und alles, was ich bin und all meine Fähigkeiten und alle meine Ressourcen gehören ihm. Und wir können das für uns selber benutzen, so wie der verlorene Sohn, wir alle, oder nicht wir alle, aber die meisten kennen wahrscheinlich diese Geschichte, ja, der das Erbe des Vaters nahm und sich dann vom Vater entfernte, so den Reichtum, den er dann verprasste, das war nicht sein eigener Reichtum, sondern es war der Reichtum des Vaters, den er als seinen eigenen Reichtum ausgegeben hat. Manche kennen vielleicht dieses Tischgebet von Bart Simpson. Kennt ihr das Tischgebet von Bart Simpson? Vielen Dank Gott für nichts. Wir haben für das ganze Zeug hier bezahlt. Ja, und viele Leute sagen, ja, genau so ist es. Ja, wir haben dafür bezahlt. Wir haben dafür gearbeitet. Wir haben das Geld verdient. Aha. Und wer hat dir die Fähigkeit gegeben, das Geld zu verdienen? Wer hat dir die Kraft, die geistige Energie, die körperliche Kraft gegeben, produktiv zu sein und zu arbeiten? Alles, was wir haben, alles, was wir sind, kommt von Gott. Und es ist ein Akt der Demut und der Wertschätzung, dass wir unserem Herzen uns als erstes ihm geben und sagen, Herr, ich gehöre dir. Sie haben sich also als erstes dem Herrn gegeben. Vers 6, sodass wir Titus zugeredet haben, er möge bei euch ebenfalls dieses Gnadenwerk auch so vollenden, wie er es früher angefangen hat. Aber so wie ihr in allem überreich seid, jetzt richtet er sich an die Korinther, in Glauben und Wort und Erkenntnis, in allem Eifer und der Liebe, die von uns in euch geweckt ist, so möget ihr auch in diesem Gnadenwerk überströmend sein. Jetzt motiviert er tatsächlich die Korinther und er nennt diese Sammlung ein Gnadenwerk. Und er sagt, so wie ihr in allem überströmend seid, solltet ihr auch darin überströmend sein. Nicht befehlsweise spreche ich, sondern um durch den Eifer anderer auch die Echtheit eurer Liebe zu prüfen. Weißt du, jetzt wird's wirklich heftig, ja? Das ist ja wie eine Wurzelbehandlung hier. Paulus wagt sich tatsächlich zu sagen, an eurem Geben werden wir mal die Echtheit eurer Liebe prüfen. Was für eine Aussage. Worte sind billig. Es heißt nicht, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er im Himmel saß und warme Gefühle für uns hatte. Sondern es heißt, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. An unserem Geben wird die Echtheit unserer Liebe sichtbar. Jesus hat gesagt, wo euer Schatz ist, da ist euer Herz. Wo unsere Finanzen, wo unsere Ressourcen hingehen, zeigt, wo unser Herz ist. Haben wir drüber gesprochen. Er sagt, durch dieses Opfer wollen wir mal die Echtheit eurer Liebe prüfen. Er sagt, nicht befehlsweise spreche ich. Ich zwinge euch nicht. Absolut freiwillig. Aber seid euch bewusst, das ist ein Realitätscheck. Wir alle können sagen, oh Jesus, ich liebe dich. Besonders wenn der Pastor in der Nähe ist. Aber worin drückt sich diese Liebe aus? Liebe ist was Sichtbares, was Wahrnehmbares, was sich ausdrückt. Und jetzt kommt dieser bekannte Vers, denn ihr kennt die Gnade unseres Herrn Jesus Christus. Ja, er sagt, lasst mal eure Liebe checken, dass ihr überströmt seid in diesem Gnadenwerk. Ja, aber dann werden wir zu kurz kommen. Ihr kennt die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, dass er, da er reich war, um euretwillen arm wurde, damit ihr durch seine Armut reich würdet. Paulus sagt ihnen, auch wenn ihr großzügig gebt, werdet ihr nicht zu kurz kommen. Ich fordere euch heraus zum Geben. Ich fordere euch heraus, weil ihr schon gesegnet seid, weil ihr schon reich gemacht seid durch seine Armut. Vers Vers 10, und ich gebe hierin eine Meinung ab, denn das ist euch nützlich, die ihr nicht allein das Tun, sondern auch das Wollen vorher angefangen habt, seit vorigem Jahr. Mit anderen Worten, diese Aktion lief schon eine ganze Weile. Und schon im Vorjahr hatten sie beschlossen, wir beteiligen uns. Wir beteiligen uns an dieser Sammlung, wir beteiligen uns an diesem Opfer, wir beteiligen uns an der Unterstützung für diese Gemeinden, für unsere Geschwister. Und Paulus sagt, das ist euch nützlich. Es ist zu eurem Guten. Und dann sagt er Vers 11, nun aber vollendet auch das Tun. Es reicht nicht, gute Vorsätze zu fassen und sagen, ja, das möchte ich auch, da möchte ich mich auch beteiligen. Es gibt viele Leute, die sagen, okay, Gott segne mich erstmal. Und wenn ich dann ganz viel habe, dann werde ich auch mal ein großes Opfer geben. Das ist schön. Fang an dort, wo du jetzt bist. Fang an mit dem, was du jetzt hast. Ich habe das schon immer mal erzählt. Wir haben, als unsere Kinder noch sehr, sehr klein waren, haben wir angefangen, unsere Kinder zu trainieren. Wir haben ihnen Taschengeld gegeben. Ich weiß nicht, ich glaube, noch bevor sie in die Schule gegangen sind, oder? Ja. Und wir haben sie gelehrt, wie man mit Geld umgeht. Und wir haben sie gelehrt, dass wir als erstes Gott ehren mit dem, was wir haben. So, und die Beträge, die meine Kinder am Anfang in die Gemeinde gegeben haben, das waren Centbeträge. Ja. Was ist der Zehnte von 20 Cent? 2 Cent. Weißt du, das hat jetzt nicht so wahnsinnig dazu beigetragen, hier unsere Miete zu bezahlen. Aber das hat was getan im Herzen unserer Kinder. Und das hat sie gelehrt, Geber zu sein und Gott an erste Stelle zu setzen. Und ich sehe, wie sich das jetzt auszahlt. So, es reicht also nicht, motiviert zu sein, sondern er sagt, nun aber vollendet auch das Tun, damit wie die Bereitwilligkeit des Wollens, so auch das Vollbringen da sei, nach dem, was ihr habt. Denn wenn die Bereitwilligkeit da ist, so ist sie willkommen nach dem, was ihr hat, nicht nach dem, was ihr nicht hat. Das heißt, Bereitwilligkeit allein reicht nicht aus, sondern tu das von dem, was du weißt, was richtig ist. Denn das sage ich nicht, damit andere Erleichterungen haben, ihr aber Bedrängnis, sondern nach Maßgabe der Gleichheit. In der jetzigen Zeit dient euer Überfluss dem Mangel jener, damit auch der Überfluss jener, also die Gemeinde in Jerusalem, für euren Mangel diene, damit Gleichheit entstehe. Wie geschrieben steht, wer viel sammelte, hatte keinen Überfluss und wer wenig sammelte, hatte keinen Mangel. Gott aber sei Dank, der denselben Eifer für euch in das Herz des Titus gegeben hat. So, Titus war jemand, der beauftragt war, Leute vorzubereiten auf diese Sammlung und diese Sammlung auch durchzuführen in den Gemeinden. Und er nahm zwar das Zureden an, doch weil er noch eifriger war, ist er aus eigenem Antrieb zu euch gegangen. Wir haben aber den Bruder mit ihm gesandt, dessen Lob wegen der Verkündigung des Evangeliums durch alle Gemeinden vorbereitet ist. Also ist noch jemand mit ihm gekommen, Paulus nennt seinen Namen nicht. Aber nicht allein das, sondern er ist auch von den Gemeinden zu unserem Reisegefährten in diesem Gnadenwerk gewählt worden, das von uns besorgt wird, zur Herrlichkeit des Herrn selbst und als Beweis unserer Bereitwilligkeit. So, Paulus zieht immer die Verbindung zum Geistlichen. Er sagt, Gott soll dadurch verherrlicht werden. So, es geht um mehr als einfach nur, naja, wir müssen hier irgendwie die Rechnung bezahlen. Gott wird verherrlicht. Denn wir suchen, das zu verhüten, dass uns jemand übel nachredet, diese reichen Gabe wegen, die von uns besorgt wird. So, Paulus sagt auch, wir haben mit Titus noch jemanden mitgesandt, damit hier eine Transparenz da ist. Damit wirklich sichergestellt ist, dass niemand sagen kann, hey, der hat da was in seine eigene Tasche gesteckt oder so. Das ist ein absolut wichtiges Thema in diesem Zusammenhang. Transparenz im Umgang mit Finanzen. Interessant, Vers 21, denn wir sind auf das Rechte bedacht. Mit anderen Worten, wir wollen es richtig machen. Nicht allein vor dem Herrn, sondern auch vor den Menschen. Das heißt, wir wollen nicht nur ein gutes Gewissen vor dem Herrn haben, sondern wir wollen auch vor anderen transparent sein. Wir haben aber unseren Bruder mit ihm gesandt, den wir oft in vielen als eifrig erprobt haben, der nun aber noch viel eifriger ist durch das große Vertrauen, das er zu euch hat. Sei es, was Titus betrifft, er ist mein Gefährte und Bezug auf euch mein Mitarbeiter, seien es unsere Brüder, sie sind Gesandte der Gemeinden Christi Herrlichkeit. So erbringt nun ihnen gegenüber angesichts der Gemeinden den Beweis eurer Liebe und der Berechtigung unseres Rühmens über euch. Das heißt, wir geben an vor anderen mit euch, wir erzählen, wie toll ihr seid, wie großartig. Jetzt lasst uns jetzt bitte nicht doof dastehen, ja? Und wieder kommt er zurück auf diesen Beweis der Liebe. Und dann geht es weiter in Kapitel 9. Paulus hat seine Briefe nie in Kapitel und Versen geschrieben. Die wurden Jahrhunderte später hinzugefügt, um bestimmte Stellen leichter finden zu können. Direkt, der Gedankenfluss geht hier direkt weiter. Denn was den Dienst für die Heiligen betrifft, so ist es überflüssig für mich, euch zu schreiben. Denn ich kenne eure Bereitwilligkeit, die ich zu euren Gunsten den Mazedoniern gegenüber rühme, dass Achaia seit vorigen Jahr bereit ist und euer Eifer hat die Mehrzahl angereizt. So, unsere Leidenschaft im Geben kann und soll eine Inspiration sein für andere. Kann und soll eine Inspiration sein für andere Gläubige, großzügig zu sein. Ich habe aber die Brüder gesandt, damit unser Rühmen über euch in dieser Beziehung nicht zunichte würde, damit ihr, wie ich gesagt habe, bereit seid und damit nicht etwa, wenn die Mazedonier mit mir kommen und euch unvorbereitet finden, wir, um nicht zu sagen ihr, in dieser Lage zu schanden würdet. Ich hielt es dafür für nötig, die Brüder zu bitten, dass sie zu euch vorauszögen und diese eure zuvor angekündigte Segensgabe vorher vorzubereiten. Mit anderen Worten, ich komme zu euch, um das Geld abzuholen, aber ich schicke schon mal Leute vorher, die das alles vorbereiten. Warum? Damit dieses so bereit sei wie eine Gabe des Segens und nicht des Geizes. Unsere Gabe sollte eine Gabe des Segens sein und nicht eine Gabe des Geizes. Großzügigkeit. Ich weiß, das sind Sachen, die irgendwo etwas in uns drin nicht so gerne hört. Warum? Weil man muss ja da vorsichtig sein. Denn wenn ich zu viel gebe, wenn ich zu viel abgebe, dann werde ich ja selber zu kurz kommen. Dann werde ich ja selber nichts haben. Und alle meine Nachbarn, die Gott nicht kennen, die sind auch nicht so sonderlich großzügig, sondern da geht es darum, ich muss mein Zeug zusammenhalten, ich muss meine Sachen zusammenhalten. Und Paulus spricht genau dieses Thema jetzt an, weil er das kennt. Er kennt dieses Denken. Ja. Er sagt, eure Gabe soll eine Gabe des Segens sein, nicht eine Gabe des Geizes. Aber ihr müsst keine Angst haben, zu kurz zu kommen. Pass auf, Vers 6. Dies aber sage ich. Er betont das. Seid ihr bei mir? Ja. Er betont das, er sagt, wer sparsam sät, wird auch sparsam ernten. Und wer segensreich sät, wird auch segensreich ernten. Schau, das ist keine komplizierte Theologie. Das ist ein ganz einfaches Prinzip. Wenn du einen Garten hast und eine bestimmte Ernte haben möchtest, dann weißt du, diese Ernte kommt nicht durch Wünschen. Wäre schön, ne? Wenn unser Garten blühen und gedeihen würde durch Wünschen. Wenn du bestimmte Dinge sehen möchtest, dann musst du sie pflanzen, dann musst du sie aussäen. Ja, wenn du gern deine eigenen Möhren, deine eigenen Karotten essen möchtest, dann musst du ein Beet vorbereiten und dann musst du Karotten aussäen. Und in dieser Vorbereitung musst du schon eine Entscheidung treffen, okay, wie groß soll das Beet sein? Wie viel Karottensamen? Sät man Karotten? Man merkt, ich bin überhaupt kein Gärtner, gell? Ja, okay, aber ich habe ein gutes Beispiel gewählt. Ja? Wie viel Karottensamen, möchte ich denn aussäen? Und wie viel Platz brauche ich dazu? Denn die Menge meines Samens entspricht der Menge der Ernte, die ich haben werde. Wer spärlich sät, sagt Paulus, wird spärlich ernten. Oder sparsam, wer sparsam sät, wird sparsam ernten. Und wer segensreich sät, wird auch segensreich ernten. Und jetzt bringt er das sofort in die praktische Anwendung. Er holt das sofort in die Situation, über die er die ganze Zeit spricht. Vers 7. Er sagt, jeder gebe, wie er sich in seinem Herzen vorgenommen hat. Das ist ein wichtiger Punkt, ihr Lieben. Lass dich nicht manipulieren. Es gibt so viel Manipulation und es gibt auch Manipulation in christlichen Kreisen. Lass dich nicht manipulieren. Leute versuchen durch alle möglichen Tricks, anderen das Geld aus der Tasche zu ziehen. Und wenn ich merke, dass ein Aufruf für eine Sammlung, ein Aufruf für ein Opfer irgendwie manipulativ wird, dann mache ich mein Portemonnaie zu. Ansonsten habe ich mich entschieden, das ist jetzt mein persönliches Konzept, in jedes Opfer zu geben. Wann immer ein Opfer eingesammelt wird, gebe ich was. Und manchmal ist das noch nicht mal unbedingt ein substanzieller Betrag. Aber ich habe eine Entscheidung getroffen, wann immer eine Gelegenheit ist, auszusehen, werde ich aussehen. Aber es muss aus unserem Herzen kommen. Es muss eine Entscheidung unseres Herzens sein. Jeder gebe, wie er sich in seinem Herzen vorgenommen hat. Passt auf, was jetzt kommt. Nicht mit Verdruss oder aus Zwang. Warum nicht? Denn einen fröhlichen Geber liebt Gott. Wer möchte gern Gott eine Freude machen? Ah, das sind schon doch ein paar. Dann sei ein Geber. Sei ein Geber. Aber Gott ist nicht begeistert über jeden Geber. Hier heißt es, Gott liebt einen fröhlichen Geber. Gib mit Freude. Wie kann ich mit Freude geben? Ich kann mit Freude empfangen. Ja, heute ist mein Geburtstag, wo sind meine Geschenke? Na, ist nicht wirklich mein Geburtstag, aber nur ein Beispiel, ja? Ich kann mit Freude empfangen. Ja, und ich freue mich immer, was zu bekommen. Aber das Wort Gottes sagt, dass wir genauso mit Freude geben sollen. Jesus hat sogar gesagt, es ist seliger, das heißt, es macht mehr Spaß zu geben, als zu nehmen. Zu geben, als zu empfangen. Geben kann Spaß machen. Ich sage euch das. Ja, wirklich. Und das heißt, Gott liebt einen fröhlichen Geber. Aber wenn du gibst, dann nicht mit Verdruss oder aus Zwang. Aus Zwang bedeutet, ich fühle mich manipuliert, ich fühle mich irgendwo gedrängt. Ja, jetzt sammeln die hier schon wieder ein Opfer ein und so weiter. Ja, das ist ja doof. Ja, aber der links neben mir und der rechts neben mir, die greifen alle zu ihren Portemonnaies. Und wenn ich jetzt nicht zu meinem Portemonnaie greife und der Korb geht rum, was werden die dann von mir denken? Lass dein Geld bitte stecken. Wir tun noch nicht mal hier einen Korb rumgehen lassen, meistens. Machen wir nur ab und zu mal, wenn wir Gastsprecher haben, wenn wir ein Opfer einsammeln für Gastsprecher. Ansonsten haben wir Körbe hier vorne stehen und während wir Gott anbeten, dann kannst du nach vorne kommen, kannst deine Gabe bringen. Aber bitte gib nicht, nur weil du denkst, oh, wenn ich jetzt nichts gebe, was denken die anderen über mich? Das ist nicht das wirklich Entscheidende, was andere über uns denken. Das Entscheidende ist, was Gott über uns denkt. Amen. Nicht mit Verdruss. Ja, die Kirche will nur mein Geld. Schau, wenn ich dieses Denken habe, die Kirche will nur mein Geld, dann habe ich bestimmte grundsätzliche Dinge nicht verstanden. Weißt du, Aldi will auch nur mein Geld. McDonald's will nur mein Geld. Mein Vermieter will auch nur mein Geld. Ja. Aber ich habe noch nie gehört, dass du dich darüber beschwert hast. Ja. Das Evangelium ist frei und sollte frei sein. So, wir haben hier niemanden an der Tür sitzen mit einer Kasse. Ja, wo dann beim Rausgehen du vorbeigehst und dann sagst, okay, was hattest du heute? Okay, eine vollmächtige Predigt in Kombination mit gesalbten Lobpreis. Okay, also das Standardmenü. Ach halt, Moment. Es gab noch ein persönliches Gespräch mit dem Pastor, das gibt extra ein ermutigendes Gebet. Ja. Oh, das ist heute mit 20% rabattiert. Ja, und dann bekommst du deine Rechnung. Das machen wir nicht. So funktioniert das Reich Gottes nicht. Wir sprechen über die Ökonomie des Himmels. Gott möchte, dass wir geben. Könnt ihr das sehen bis jetzt? Sonst muss ich noch eine Stunde weiter predigen. Tut mir das nicht an hier. Ja, Gott möchte, dass wir geben, aber Gott möchte, dass wir mit fröhlichem Herzen geben. Nicht mit Verdruss oder aus Zwang. So, und jetzt kommt Vers 8. Gott aber vermag euch jede Gnade überreichlich zu geben. Jetzt spricht er über die Ernte. Vorher hat er gesagt, wer sparsam sät, wird sparsam ernten. Wer segensreich gibt, wird segensreich. Wer segensreich sät, wird segensreich ernten. Jetzt spricht er über diese Ernte. Vers 8, Gott aber vermag euch jede Gnade überreichlich zu geben, damit ihr in allem, alle Zeit, alle Genüge habt. Ehrlich gesagt kenne ich keinen anderen Vers in der Bibel, wo dreimal das Wort alle vorkommt. In allem, alle Zeit, alle Genüge, das ist das Herz Gottes. Das bedeutet in jeder Situation, zu jeder Zeit habe ich alles, was ich brauche. Ich habe alles, was ich brauche. Weißt du, das haben die Jünger erlebt, als Jesus sie aussandte. Manche Leute denken, oh, die Jünger wurden so ausgesandt als Bettelmönche. Ja? Wenn ihr geht, dann ohne Stab und ohne Tasche und ohne Geld in eurer Tasche und ohne ein Wechselgewand. Als sie zurückkamen, fragt Jesus sie, hat euch jemals irgendetwas gemangelt? Und sie sagen nichts. Es war alles da. Es war alles da. Seine Gnade ist ausreichend für uns, dass wir alles haben, was wir brauchen. Aber da ist der Vers noch nicht zu Ende. Es wird noch besser. Gott aber vermag euch jede Gnade überreichlich zu geben, damit ihr in allem, alle Zeit, alle Genüge habt und überreich seid zu jedem guten Werk. Das ist Überfluss. Wenn ich heute das habe, was ich brauche und mehr als das habe, um ein Segen zu sein für andere. Etwas, was ich geben kann, etwas, was ich ausstreuen kann. Überreich zu jedem guten Werk. Mit anderen Worten, wenn wir geben, wenn wir aussehen, wir werden nicht zu kurz kommen. Und pass auf, ich bin bei diesem Thema sehr, sehr vorsichtig. Ich bin bei diesem Thema sehr, sehr vorsichtig, denn es gibt bestimmte Strömungen und bestimmte Lehrmeinungen, die dann sagen, okay, meine Versorgung und mein Segen beruht auf dem, was ich gebe. Aber damit gründen wir uns wieder auf Werke. Ja, wir gründen uns auf das, was ich getan habe. Okay, Gott, du musst mich jetzt segnen, denn ich habe gegeben. Aber unser Segen sollte sich gründen auf die Gnade Gottes. Und Paulus betont das immer wieder. Ja, erinnert euch in 2. Korinther 8, Vers 9, haben wir gelesen, ihr kennt die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, dass er, als er reich war, um euretwillen arm wurde, damit ihr durch seine Armut reich würdet. Paulus nennt es die Gnade unseres Herrn Jesus Christus. Und auch hier wieder sagt er, Gott ist in der Lage, euch jede Gnade überreichlich zu geben. Aber immer noch benutzt er dieses Prinzip von Säen und Ernten. Und das ist ein biblisches Prinzip. Aber alles beginnt in meinem Herzen. Erinnert euch, was er über die Mazedonier geschrieben hat. Sie haben sich als erstes Gott gegeben. Sie haben sich als erstes Gott zur Verfügung gestellt. All das beginnt in unserem Herzen, indem wir sagen, Herr, ich gehöre dir. Und alles, was ich habe und alles, was ich bin, gehört dir. Und ich glaube, dass du mich versorgen wirst. Wer glaubt, dass Gott uns versorgen kann? Okay. Wer glaubt, dass Gott ihn versorgen wird? Wunderbar. Wunderbar. Nun, Jakobus schreibt, Glaube ohne Werke ist tot. So, wie kann ich etwas tun, was meinen Glauben ausdrückt? Wenn ich weiß, Gott versorgt mich, dann kann ich geben und geben und geben und geben und geben und ich werde dabei nie zu kurz kommen. Amen. Sondern ich werde sogar mehr haben. Warum sollte ich mehr haben? Warum sollte ich denn eine Ernte haben, nachdem ich ausgesät habe? Ja, manche Christen haben so ein verqueres Denken bei diesem Thema. Und deswegen hat dieser Begriff Wohlstandsevangelium irgendwo so einen negativen Klang. Ja, weil Christen gesagt haben, okay, dann gebe ich jetzt und ich gebe jetzt großzügig, denn die Bibel sagt ja, ich werde dann mehr bekommen, ich bekomme dann eine großzügige Ernte und nachdem ich meine großzügige Ernte habe, dann sage ich zu meiner Seele, okay, Seele, jetzt kannst du Ruhe haben, jetzt hast du genug für viele Jahre. Und der Mann, der das getan hat in der Bibel, den nennt Jesus persönlich einen Toren, einen Narren, einen Dummkopf, einen Idioten. So, dann haben wir überhaupt nicht verstanden. Wir haben überhaupt nicht verstanden. Wenn wir wirklich ihm glauben, wenn wir wirklich ihm vertrauen, dann geben wir ihm und wir wissen, wir werden nicht zu kurz kommen. Und er gibt uns zurück, damit wir mehr haben. Und warum haben wir mehr? Damit wir als erstes mehr geben können und ein größeres Segen sein können. Und dann geben wir mehr und es kommt wieder vielfältig zu uns zurück. Und wir geben wieder noch mehr und es kommt wieder vielfältig zu uns zurück. Und ich sag dir, das ist nicht einfach nur eine Predigt, das sind einfach nur ein paar Bibelverse, die ich hier zitiere. Das ist, wie wir leben. Ich könnte dir über Stunden Geschichten aus unserem Leben erzählen, wie genau das passiert ist, wie wir genau das erlebt haben. Egal wie viel wir Gott gegeben haben, wir haben immer ein vielfältiges zurückbekommen. Ein vielfältiges. In Zeiten, wo wir wirklich, wirklich sehr, sehr geringes Einkommen haben, haben Leute unseren Lebensstil gesehen und haben gesagt, na, ihr, euch geht's ja gut, ne? Ihr seid ja wohlhabend. Aber was sie gesehen haben, war einfach nur der Segen Gottes auf unserem Leben. Was Gott einfach zu uns gebracht hat, was wir nicht verdient haben, was wir nicht erarbeitet haben. Leute sparen das ganze Jahr, um sich einmal im Jahr einen Urlaub leisten zu können. Und ich weiß, vor allem wenn du Kinder hast, kann das eine Herausforderung sein. Zu uns kam jemand und sagte, wisst ihr, ihr habt ein schönes Ferienhaus in Dänemark. Und ich habe dann später festgestellt, er hat nicht gelogen, es war ein schönes Haus. Ja, 3 Kilometer vom Strand, mit einer eigenen Sauna, mit einem Whirlpool, mit allem drum und dran. Und er hat zu mir gesagt, wenn du jemals Urlaub machen möchtest mit deiner Familie, ruf mich einfach an, ich schaue, ob das Haus frei ist, dann könnt ihr dorthin. Völlig kostenlos für euch. Als wir dann später gesagt haben, lass uns wenigstens was zahlen für den Strom, den wir ja verbraucht haben, die Sauna wurde elektrisch betrieben. Ja, dann haben sie sich geweigert und gesagt, nein, wir nehmen nichts von euch, keinen Cent. So, dann fahren wir mit unserer ganzen Familie nach Dänemark in Urlaub. Erst mit unseren Kindern, jetzt sogar mit unseren Schwiegerkindern. Leute sehen das und sagen, wow, die Winklers, das sind, die müssen irgendwie Geld haben. Wer kann es das leisten? Ja? Urlaub in Dänemark, eines der teuersten Länder Europas. Aber das hat nichts mit unserem Einkommen zu tun, sondern es ist allein der Segen Gottes. Es ist der, und ich könnte dir Geschichten über Geschichten erzählen. So bitte bedauere uns nicht und sagen, oh, sie haben so viel Entbehrung auf sich genommen, des Evangeliums willen. Ja, wir haben viel gegeben, wir haben viel gegeben. Wir haben viel gegeben in jeglicher Hinsicht, um des Evangeliums willen. Aber wir haben immer so viel mehr zurückbekommen. Immer. Immer. Seid ihr noch bei mir? Eigentlich ist jetzt Zeit für Schluss, aber ich würde gerne das Kapitel noch zu Ende lesen. Dass ihr alle Zeit in allem, alle Genüge habt und überreich seid zu jedem guten Werk. Wie geschrieben steht, er hat ausgestreut, er hat den Armen gegeben, seine Gerechtigkeit bleibt in Ewigkeit. Vers 10, hör bitte gut zu. Der aber Samen darreicht dem Sämann und Brot zur Speise, wird eure Saat darreichen und mehren und die Früchte eure Gerechtigkeit wachsen lassen. Und ihr werdet in allem reich gemacht, zu aller Aufrichtigkeit im Geben. Ja, er sagt, ihr werdet reich gemacht. Da wird es Wachstum geben, da wird es Vermehrung geben, zu aller Aufrichtigkeit im Geben, die durch uns Danksagung Gott gegenüber bewirkt. So ist es nicht nur einfach, dass wir irgendein gutes Werk unterstützen, sondern es ist gleichzeitig wieder diese geistliche Komponente. Lasst uns nochmal ein Stück zurück in diesem Vers. Hier heißt es, der aber Samen darreicht dem Sämann und Brot zur Speise. Wer ist das? Wer ist derjenige, der uns Samen gibt und Brot gibt? Das ist Gott. Ja? Wichtig ist, dass wir unterscheiden, was ist Samen und was ist Brot zur Speise. Viele Leute begehen den Fehler, dass sie ihren Samen aufessen. Ja. Ich habe eine Rechnung von 1.000 Euro, die ich nicht bezahlen kann. Und dann bitte ich, Herr, tu was, bitte, 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 Herr. Hilf mir. Und dann kommt jemand und sagt, weißt du was, Gott hat mir aufs Herz gelegt, dich zu unterstützen. Und er drückt meinen Umschlag in die Hand. Ich dachte, oh, danke, Herr, das ist jetzt meine Antwort, mache ich auf. Aber da sind keine 1.000 Euro drin. Da sind nur 20 Euro drin. Ich sage, was, nur 20 Euro? Herr, was soll ich mit 20 Euro? Ja, und ich bin so frustriert, so enttäuscht, ich gehe erstmal zu McDonald's. Ja. Und für 20 Euro, da kriege ich ein Menü für mich und ein Menü für meine Frau. Kann ich ja nicht mal die Kinder mitnehmen. Ja, dann sind 20 Euro weg, dann haben wir einmal gut gegessen und dann haben wir immer noch eine Rechnung offen. Und ich habe nicht verstanden, dass Gott eigentlich mir den Samen in die Hand gegeben hat. Er möchte meinen Glauben prüfen. Er möchte wissen, ob ich ihm wirklich vertraue. Und wenn ich das tue und Gott redet zu mir und sagt, okay, jetzt nimm die 20 Euro und gib sie weg, säe sie aus. Und meistens zeigt uns Gott, wo wir das hingeben sollen. Und ein guter Ort, das hinzugeben, ist immer die Gemeinde. Ja? Und wiederum, 20 Euro helfen beim Budget, aber sie stopfen jetzt nicht so ein riesiges Loch. Aber das kann eine Antwort sein auf deine große Not. Indem du sagst, okay Gott, ich vertraue dir. Ich vertraue dir. Pass auf, was ist Same und was ist Brot zur Speise? Gott gibt uns beides. Iss nicht deinen Samen auf. Iss nicht deinen Samen auf. Vers 12. Wir nähern uns dem Ende. Das Kapitel hat 15 Verse. Denn die Besorgung dieses Dienstes füllt nicht nur den Mangel der Heiligen aus, sondern ist auch überreich durch viele Danksagungen zu Gott. Denn infolge der Bewährung dieses Dienstes verherrlichen sie Gott wegen des Gehorsams eures Bekenntnisses zum Evangelium Christi. Das ist nochmal starker Tobak. Seid ihr noch da? Seid ihr noch wach? Ja? Das ist wirklich starker Tobak. Worüber spricht er hier, wenn er sagt, der Gehorsam eures Bekenntnisses zum Evangelium Christi? Er spricht über ihre Gabe. Er spricht über das, was sie gegeben haben. Und er nennt das ein Bekenntnis zum Evangelium. Ein Bekenntnis zum Evangelium. Indem ich in das Reich Gottes investiere, bekenne ich mich zum Evangelium. Und im Gebet für euch sehnen sie sich nach euch wegen der überragenden Gnade Gottes an euch. Gott sei Dank für seine unaussprechliche Gabe. Haben wir was gelernt heute Morgen? Ja. Gott möchte, dass wir geben. Amen. Amen. Gott möchte nicht, dass wir durch unser Geben arm werden. Amen. Amen. Sondern er möchte uns versorgen. Aber gleichzeitig prüft er unseren Glauben und er prüft unser Herz. Und alles beginnt mit unserem Herzen. Der Betrag ist nicht das Entscheidende. Wenn du was gibst, wenn du was gibst, dann gib was, was dir was bedeutet. In deiner Situation, in deinen Umständen. Wir geben Gott kein Trinkgeld. Manche Leute denken, wir können Gott abspeisen mit dem Trinkgeld. Ja, ich habe ja auch was gegeben. Deswegen heißt der Klingelbeutel Klingelbeutel, ja, weil es nur klingelt. Sollte eher Raschelbeutel heißen. Ja. Aber wiederum, es ist nicht, das Entscheidende ist nicht der Betrag, sondern das Entscheidende ist, diese Gabe, die ich gebe, bedeutet die mir was. Und wenn sie mir was bedeutet, dann bedeutet sie Gott was. Seid ihr bei mir? Wunderbar. Dann lasst uns aufstehen und zusammen beten.